Ich lese aus dem Johannesevangelium, das ist Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Und als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei an diesem Abend. Deshalb erzählten die Jünger ihm später: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt und diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas: Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Ja, da sagte Jesus: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts, stop smoking. We are starting the service in only a few seconds, you know. Um es mit anderen Worten zu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, legen Sie sich zurück, machen Sie sich's bequem. Braucht noch jemand eine Zeitung, ein Eis, ein Bier, keine Ahnung, dass es Ihnen gut geht. Wir kommen jetzt in den Bereich der Predigt, das hören wir uns einen Augenblick an. Nachher hat uns das wahre Leben wieder. Dies ist so ein bisschen wie Himmel auf Erden jetzt mal, wir genießen das. In so Predigten passiert das hin und wieder, naja, da treten Risiken und Nebenwirkungen auf. Also fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker, aber da passiert es schon mal, dass man sich angesprochen fühlt. Aber meistens nur bei den guten Sachen. Die schlechten, die gelten dem Nachbarn. Ne, also nicht Angst haben, dass wir da noch was mit nach Hause nehmen müssen oder sowas. Also mir geht das sowieso so, in dem Moment, wo ich es höre, alles schön, ich nicke das gerne ab. Wenn es eine gute Predigt war, habe ich oft genickt. Wenn nicht so gut, dann weniger. Aber was ich meistens mitnehme, das ist Musik. Das sind Lieder, die mein Herz bewegen und die gehen mit nach Hause. Ich weiß nicht, für mich hat oft jeder Bibeltext so einen gewissen Rhythmus. Habt ihr den Rhythmus in diesem Text gehört, den wir eben gehört haben? Wir singen ihn mal, vielleicht zusammen. Dab, dab, dabidu-da, da. Dab, dab, dabidu-da. 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 Ja, wenn wir Glück haben, nehmen wir so ein Lied mit nach Hause. So den Schwung. Diese, ja, höchste Zeit, dass was passiert. So haben wir es eben gesungen. Es wird Zeit, sich zu bewegen, aufstehen. Ostern ist vorbei. Es geht nach vorn. Da sitzt keiner mehr am leeren Grab und wartet, dass wir da vorbeikommen. Nicht Jesus. Auch die Frauen sind wieder weg. Das Grab ist leer. Es ist lediglich ein Bote da, der nochmal einen Hinweis gibt. Da ist er. Geht los. Macht euch auf den Weg. Ein Bote weist dir den Weg. Dein Job ist es, aufzustehen, loszugehen, ja, und von der Auferstehung zu erzählen. Das ist Ostern. Nicht am Grab sitzen bleiben und warten, was kommt. Ostern will was in Bewegung setzen, will dich in Bewegung setzen. Und da haben wir diese Geschichte von Thomas, dem Zweifler, gehört. Der gute Mann war jetzt über 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat wirklich Wunder ohne Ende erlebt. Der hat gesehen, wie er das Wasser gestillt hat, wie er Tote zum Leben erweckt hat, wie die Stumme wieder reden konnten. Der hat alles erlebt, was nur geht. Und jetzt sitzt er da und kann es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, obwohl er das vor der Kreuzigung gesagt hat. Was für ein Zweifler. Gut, sind wir anders. Wir leben 2000 Jahre später. Wir wissen, wie alles gelaufen ist. Oder gibt es das bei euch auch manchmal, dass ihr sagt, ich würde Gott, ich würde Jesus gerne spüren. Ich würde auch gern mal erfahren, dass er da ist. Ich würde auch gern mal meine Hand in seine Seite legen. Er könnte doch mal ein Wunder tun, damit ich auch sehe, was ich glaube. Glauben ist ja ganz gut und schön, aber nur immer glauben. Und dann kommt da die Geschichte mit der Auferstehung. Ja, da scheiden sich bis heute die Geister, ne? Wie real ist das für uns? Wie real ist es, wenn es ans Sterben geht? Wie sicher bin ich, dass ich dazugehöre, dass ich nach dem Tod weiterlebe? Ich habe neulich eine Geschichte gelesen von einem König in England, die möchte ich ganz gerne mal erzählen, vorlesen. Der König von England liegt im Sterben. Seinem Hofnarren erklärt er, ich gehe auf meine letzte Reise. Wir müssen nun Abschied nehmen. Als der Hofnarr fragt, wohin denn die Reise geht, antwortet der König unschlüssig, das Ziel kenne ich nicht. Sagt der Hofnarr, sicherlich zeigt dir doch ein Führer den fremden Weg. Doch der König zuckt nur ratlos die Schultern. Aber dein Reiseproviant ist doch bereits gerichtet. Nein, leider auch das nicht, gesteht der Regent unsicher ein. Daraufhin nimmt der Hofnarr seine Kappe verwundert ab. Mein König, mein Leben lang habe ich gehofft, einen größeren Narren zu finden, als ich es selber bin. Heute nun stehe ich vor ihm. Du trittst eine Reise an, aber du kennst den Weg nicht. Auch hast du keinen, der dich leitet. Du wirst nicht mehr zurückkommen und dennoch hast du kein Geld und kein Proviant dabei. Hier, nimm meine Narrenkappe. Du bist der Größere von uns beiden. Wie wörtlich, wie ernst meint die Bibel das mit Jesus, wenn er vom Leben nach dem Tod spricht? Ist das nur eine Metapher oder ist das echt? Die Jünger jedenfalls haben es nicht als bare Münze genommen, als er ihnen davon vor der Kreuzigung erzählte. Sie haben es geglaubt, als sie ihn gesehen haben nach der Auferstehung. Wie ist es für uns? Realität oder billiger Trost? Kennst du auch diese Momente in deinem Leben, wo du den Glauben, wo du Jesus mehr spüren möchtest, wo du ihn begreifen möchtest, wo es dir schwerfällt, den Glauben einfach als Tatsache hinzunehmen? Ich kann halt nur das glauben, was ich begreifen kann. War da nicht eben noch dieser kleine überhebliche Gedanke, als wir von Thomas sprachen, der jahrelang mit ihm unterwegs war und immer noch nicht geglaubt hat? Wie geht es uns? Mit dem Thomas könnte man doch Mitleid haben. Wie sieht es mit uns aus? Wollen wir seine Wunden sehen und berühren? Ja, so sind wir Menschen. Wir haben schon so vieles mit unserem Gott erlebt und doch immer wieder kommen diese Zweifel, ob das alles echt ist, ob es Gott wirklich gibt. Bist du wirklich noch für mich da? Bist du da, wenn ich allein bin? Muss ich wirklich alles so wörtlich glauben, wie es in der Bibel steht? Vielleicht reicht es ja auch ab und zu mal, einen Gottesdienst zu besuchen. Das ist doch auch schon Balsam für die Seele. Wenn es das ewige Leben dann noch oben drauf gibt, na gut, ist ein Bonus, nehme ich mit. Aber Gottes Nähe spüren, das wollen wir immer wieder. Und manchmal ist es eben so, da müssen wir erst vom Dach fallen, damit wir merken, dass da einer ist, der uns auffängt. Und das wörtlich gesehen. Manchmal brauchen wir einen tröstenden Menschen an unserer Seite, um wieder neu zu erleben, da ist jemand, der mir zuhört, der mich versteht. Und da ist jemand, wenn ich ihn brauche. Manchmal will ich Gott einfach erfahren. Will ich Wunder sehen? Will ich ihn erleben? Vor gut 3-4 Wochen wurde bei uns in der Straße ein neuer Erdenbürger geboren. Die Mutter und Vater schoben ganz stolz mit ihrem Kinderwagen durch die Straße. Und als ich hineinsah in den Kinderwagen und der Mutter meinen Glückwunsch aussprach, da sagt sie, ja, da kann man wirklich stolz drauf sein. So ein gelungenes Kind, so ein wunderbares Kind. Wo wir wieder bei Quasimodogenity wären, wie die neugeborenen Kinder. Es ist ein Wunder, jedes Kind ist ein Wunder und es ist wunderbar gemacht. Was für auch ein Wunder auch, dass wir heute Morgen wieder aufgewacht sind. Nicht selbstverständlich, dass Gott dich immer noch liebt. Was für ein Wunder, dass wir in dieser wunderbaren Welt leben dürfen. Wunder über Wunder, aber immer wieder wollen wir Jesus spüren, begreifen. Wunder helfen da oft nicht weiter. Was für ein Wunder, als er dich auffing, als dein Leben zu scheitern drohte und in Scherben lag. Was für ein Wunder, dass Jesus immer noch bei mir ist. Wie oft hat er in meinem Leben schon seine Hand über mich, hinter mich, unter mich gehalten und mich bewahrt. So viele Wunder. Auch Thomas hat so viele Wunder mit Jesus erlebt. Und es gab ihm für die Zeit, als er bei ihm war, Halt und Vertrauen. Aber dann kam diese andere Zeit. Diese Zeit, als Jesus nicht mehr da war. Wunder sind unheimlich wunderbar in unserem Glaubensleben. Oft geben sie uns Kraft, Hoffnung, Zuversicht. Und es tut gut, immer wieder gut, wenn wir uns mal wieder an diese Momente mit Gott erinnern. Aber wenn der Sturm kommt, der Alltag, der Hahn kräht, dann helfen sie uns meist nicht mehr weiter, dann sind sie ganz weit weg. Dieser kleine Säugling im Kinderwagen war in den Augen seiner Mutter das wunderbarste Geschenk. Es werden sicher auch noch Tage kommen, wo das nicht mehr so wunderbar ist, wo er krank wird, wo die Pubertät kommt und ich weiß nicht was, wo Mutti dann auch mal sagt, jetzt ist auch mal gut. Aber im Moment ist es das Wunderbarste. Man sagt ja, so ein neugeborenes Kind wie es ist wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, von beiden Seiten weiß. Das ist noch alles möglich, da ist noch nichts fest. Und auf dieses Blatt Papier, da kommt zuerst der Name. Ein Name, der uns ein Leben lang begleitet, egal ob wir ihn schön oder nicht so schön finden. Der Name gehört zu uns, der Name bin ich. Und unter diesem Namen, ja, da schreibe ich meine guten Seiten auf. Ich habe den Namen fett unterstrichen und alles aufgeschrieben, was wunderbar war in meinem Leben, was gut gelaufen ist, worauf ich stolz bin, meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde, meine Arbeit, meine Beziehung zu Gott, all diese schönen Sachen. Wenn jemand von vorbeikommt, dann halte ich den Zettel ganz brav so rum hin, damit auch meine gute Seite vorne ist. Weil schließlich, ne, das bin ich. So. Nun ist es aber so, dass nicht das Leben nur gute Seiten hat. Jedes Blatt Papier hat auch eine Rückseite. Ja, und da habe ich meine schlechten Seiten aufgeschrieben. Ich habe meinen Namen nicht so fett geschrieben und auch nicht unterstrichen. Muss nicht jeder wissen. Ne? Alles, was mir misslungen ist, meine Schattenseiten, die Menschen, die ich verletzt habe, die Dinge, für die ich mich schäme, die Dinge, die mir passierten, weil ich vielleicht nicht Herr meiner Lage war. Wenn ich mich selbst zu wichtig nahm, und den anderen nicht mehr gesehen habe, wo ich die Gebote nach meinem Ermessen ausgelegt habe, meine Selbstüberschätzung gegenüber Gott. Auch das ist eine Seite in meinem Leben. Aber wie gesagt, wenn einer vorbeikommt, ich halte die gute Seite nach vorne, es läuft. Und die meisten haben eh keine Zeit, wirklich zuzuhören, wenn sie fragen, wie es geht's dir. Dann sind sie schon weiter. Das interessiert auch wirklich keinen, meine schlechten Seiten, meine Probleme und sonst was. Maximal, wenn sie weg sind, hinter meinem Rücken, dann werden sie rausgeholt, diese schlechten Seiten. Ich habe mein Leben fest in der Hand. Ja, und die gute Seite nach vorne. Nun kommen aber auch Tage, Stürme im Leben, wo ich nicht mehr alles fest in der Hand habe. Wo das Leben mich hin und her reißt. Wo ich keine Kraft mehr habe, diese Seite nach vorne zu halten. Wo ich manchmal nicht mal mehr die Kraft habe, zu beten. Es gibt Zeiten, da gleitet mir mein Leben völlig aus der Hand. Und es fliegt dahin wie ein Blatt vom Baum und liegt im Dreck. Und ich kann nicht mehr entscheiden, welche Seite oben liegt. Die Leute kommen vorbei und trampeln auf mir rum. Und ich kann maximal noch zuschauen. Was für ein Elend. Momente, in denen ich mich nach einer starken Hand sehne. Momente, in denen ich Gott spüren möchte. Gibt es dich wirklich? Bist du überhaupt noch da? Bist du für mich noch da? Dann bin ich oft so kaputt, dass das Gebet mir schwerfällt. Gott scheint so unendlich fern. Und dann tun wir oft die verrücktesten Dinge, um Gott zu begreifen und zu spüren. Wir beten. Wir legen uns Rituale auf, Gewohnheiten. Manch einer versucht vielleicht Gutes zu tun, anderen zu helfen, um Gott zu spüren. Es gibt Leute, die gehen pilgern. Es gibt sogar welche, die legen sich dabei Erbsen in die Schuhe, damit sie auch merken, wie das Leben wehtut. Aber Gott spüren, erzwingen, das lässt er sich nicht. Jesus erscheint diesem Thomas eine Woche später. 8 Tage. Endlos lange Tage. Ich weiß nicht, wie lang Thomas diese Woche vorkam. Hatte er mit dem Thema schon abgeschlossen? Oder hoffte er noch? Hatte er die anderen Jünger schon verlacht, weil sie ihm so eine Geschichte auftischen wollten? Wir können Jesu Nähe und Anwesenheit nicht herbeibeten, nicht herbeizaubern, nicht herbei erarbeiten. Er ist immer bei uns und wir dürfen unsere Hände in seine Wunden legen, wenn er es zulässt. Oft nicht, wenn wir es wollen. Wenn wir ihn spüren wollen, hilft es manchmal, seine Haltung zu überdenken. Kennt ihr den Nutri-Score? Auf allen Lebensmitteln ist er drauf jetzt. Man kann sehen, wie die Haltungsform der Tiere war. Ob artgerecht, ob gut oder schlecht. Wohlgemerkt, die Haltungsform der Tiere, nicht des Bauern. Ob der 16 Stunden am Tag arbeitet oder keinen Urlaub kriegt, das steht da nicht zur Debatte. Es geht um die artgerechte Haltung der Tiere. Gibt es so eine artgerechte Haltung auch für uns Christen? Habt ihr vielleicht auch so einen Nutri-Score? Seid ihr artgerecht? Wenn ich mein Leben mit Jesus so ansehe, dann sehe ich, dass er sehr oft die Kraft, wenn ich mir das Leben Jesu so ansehe, dann sehe ich, dass er sehr oft die Kraft und Nähe seines Vaters gespürt hat. Er konnte Tausende sättigen, das Wasser stillen und Tote zum Leben erwecken. Aber er hat es niemals erzwungen. Immer wenn es schwer wurde, veränderte er seine Haltung. Nicht zu verdienen ist die Liebe und Nähe Gottes. Als Jesus im Garten Gethsemane war, als alles zu Ende ging, als nichts mehr ging und es keine Hoffnung mehr gab, da bat er seine Jünger, wachet und betet mit mir. Wachet und betet mit mir. Und sie schliefen immer wieder ein. Kein Verlass auf die Jungs. Und Jesus, er verändert seine Haltung. Er geht in die Einsamkeit und faltet seine Hände, um mit seinem Vater zu sprechen und bekommt die Kraft für diesen schweren Weg. Beten. Eine Haltungsform für uns Christen? Wenn ich nun meinen Lebenszettel wieder in die Hand nehme und ein bisschen an der Haltung des Zettels arbeite, vielleicht kann ich dann etwas spüren, was mich permanent umgibt, aber was ich weder sehen noch begreifen und im besten Fall auch nicht riechen kann. Es gibt eine Kraft, die trägt. Und diese tragende Kraft spüren wir, wenn wir die Haltung verändern. Das gibt unserem Leben ein Ziel, eine Richtung. Ja, und wir gleiten dahin wie auf Adlersflügeln, oder wie heißt das so schön in der Bibel? Es sind nicht die Dinge, die wir für Gott tun, die uns Halt und Kraft und Gewissheit geben. Nicht die vielen guten Taten, die wir schon getan haben. Die vielen Menschen, denen wir schon geholfen haben oder Obdach gegeben haben. Auch der selbstgewählte Weg, den du gehst, um Gott zu finden, ist nicht die Erleuchtung. Gott ist oft nicht da, wo wir ihn suchen, aber immer viel näher, als wir glauben. Er umgibt uns Tag und Nacht. Im letzten Sommer habe ich mal was getan, ja, was ich immer so für so ein bisschen komisch hielt, weil ich dachte, warum müssen die Leute pilgern gehen? Das kann doch nicht sein. Können die nicht zu Hause ihren Gott erleben? Also ich bin überredet worden, damit zu laufen. Ich wollte es nicht. Aber es war schön. Also wir sind 230 Kilometer durch Norwegen gelaufen, über Felder, Wälder, Wege und Fjells. Die wunderschönsten Landschaften gesehen. Und wir konnten die Wunder der Schöpfung Gottes quasi mit jedem Schritt unter den Füßen spüren. Manchmal war es auch nicht mehr so wunderbar, sondern einfach nur noch wund an den Füßen. Manchmal konnte man sich nicht satt sehen an den Wundern der Natur und manchmal hatte man sie einfach auch nur satt, diese Natur. Einen schweren Stein hatte ich mir in meinen Rucksack gepackt und zum höchsten Punkt der Wanderung mitgenommen, um da symbolisch meine Schuld und Last, meine Sünde abzulegen. Aber Gott? Ja, manchmal war ich auf dieser Wanderung so überglücklich, dass ich meinte, jetzt ist er bei mir. Und sicherlich war er das auch. Aber begreifen, fühlen, spüren konnte ich ihn nicht. Manchmal jubelte mein Herz vor Freude und er war mir sehr nah. Einmal saß ich auf einer Brücke am Wasserfall. Darunter toste das Wasser wie verrückt. Völlig erschöpft ging mir ein Lied durch den Kopf. Wenn ich ganz unten bin, wenn meine Seele total kaputt und verzweifelt ist, wenn Sorgen und Probleme mich nicht loslassen, wenn mein Herz brennt und total verletzt ist, dann werde ich still. Und ich warte in dieser Stille, bis du kommst und dich eine Weile neben mich setzt. Und mit diesem Lied und diesem Gebet im Kopf und den tosenden Wassermassen unter mir, da spürte ich plötzlich die Wärme und Nähe Gottes und ich war überglücklich. Ich habe mein Leben lang versucht, zu tun, was ich kann, um mein Leben als Christ zu führen und bin oft erbarmungslos gescheitert. Als ich selbst nicht mehr aktiv war, als ich meine Haltung änderte, da war Jesus bei mir. Es gibt auch in der Bibel ein wunderbares Beispiel für die verschiedenen Haltungsformen für einen Christen. Bei der Kreuzigung Jesu hingen zwei an seiner Seite, zwei Verbrecher, einer links, einer rechts. Der eine lästerte nach dem Motto, steig doch runter vom Kreuz, du kannst das doch. Vielleicht hatte er auch die Hoffnung, dass er ihnen dann auch hilft, wenn er es macht. Und der andere sagte, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ist immer wieder bei dir. Er muss es nicht immer wieder neu beweisen. Und du kannst seine Nähe nicht erzwingen oder verdienen. Vielleicht, ganz vielleicht, kannst du an deiner Haltung arbeiten und erfahren, wie seine Liebe trägt, wie die Luft meinen Lebenszettel getragen hat. Die Geschichte von dem Thomas, von dem Zweifler, ist total voller Spannungen. Auf der einen Seite die Stille, die Ungewissheit aushalten, 8 Tage lang. Den anderen Jüngern vertrauen müssen, ohne Beweise, ohne Sicherheiten. Das Verlangen, selbst zu spüren, zu erfahren, zu fühlen, zu begreifen. Die Angst vor den Machthabern, der Verlust von Jesus. Wie sollte nun alles weitergehen? War alles nur ein Traum? Was war das alles mit diesem Jesus? Wo stehe ich jetzt, wo ich ihn absolut nicht mehr begreifen kann? Und dann die Tatsachen spüren. Jesus lebt, es ist wahr, der Traum ist Realität. Und dann der Auftrag. Thomas bleibt nicht mit der Hand in der Seite oder in den Händen Jesu stehen. Es heißt aufstehen, losgehen. Es heißt die frohe Botschaft weitersagen. Es heißt Sünden vergeben. Ein krasser Satz, den Jesus da seinen Jüngern sagt. Ich glaube, ein Thema, über das man länger nachdenken muss. Wem du die Schuld vergibst, dem sind sie vergeben. Und wem du sie behältst, der wird sie behalten. Unheimliche Verantwortung, die auf jeden von uns liegt, im Umgang mit unseren Mitmenschen. Mit der Predigt sind wir nun ziemlich am Ende. Das Leben hat uns gleich wieder. Wie machen wir jetzt weiter? Zurücklehnen oder aufstehen? Losgehen? Oder vielleicht sitzen bleiben, Hände falten? Ja, vielleicht sind wir nun doch an dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Sich einfach setzen und die Hände falten. Und die Liebe und Nähe Gottes für diesen Moment genießen und spüren und erfahren. Nach solchen Momenten hatte Jesus dann immer wieder die Kraft, auf die Menschen zuzugehen. Und das wünsche ich auch uns. Gottes Nähe erfahren und dann nicht sitzen bleiben. Ostern heißt aufstehen, die Liebe in die Welt zu tragen und die guten Worte des Lebens weiterzusagen. Stammtischparolen und dummes Geschwätz gibt es genug in unserer Zeit. Wir haben die gute Nachricht zu erzählen. Gott segne euer Reden, Denken und Handeln. Amen.